Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks,
dem Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, von Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt.
Mit Katrin Terwil und Tina Steckling.
Hallo Tina.
Hallo Katrin.
Ja, wir starten dieses Mal mit einem Verweis auf die letzte Folge, weil wir uns hier in Teil 2 befinden von einem Thema. Also wer hier erst einsteigt, dem empfehlen wir, eine Folge früher einzusteigen. Und zwar, ja, erzähl mal kurz, worum ging es letzte Folge und worum wird es heute gehen.
Genau, also kann man sozusagen sagen, herzlich willkommen zurück. Weiter geht's. Wir sprechen weiter über kreative Techniken. Im ersten Teil haben wir so ein bisschen genauer beleuchtet, was das eigentlich mit uns macht, warum das wichtig ist. Jetzt im zweiten Teil wird's dann noch viel ganz konkrete Beispiele geben, konkrete kleine Techniken und Interventionen und Stimmen von KollegInnen, die dann vielleicht auch nochmal umsetzbarer und anwendbarer für viele sind. Also seid gespannt. Genau. Und ich würde sagen, es kann gleich losgehen.
Ja, wunderbar, total gerne. Und zwar starten wir mit einer Methode einer geschätzten Kollegin, die sich auch selber vorstellt. Wer viel auf LinkedIn ist, wird sie wahrscheinlich kennen.
Mein Name ist Daniela Fink. Ich bin Business Coach und Trainerin für Führungskräfte und Teams. Ich war vorher lange im Medienbereich als Executive Producerin und vielleicht kommt daher auch meine Liebe zu den Kreativmethoden. Ich möchte euch gerne heute zwei Kreativmethoden vorstellen, die mit wenig Arbeitsaufwand sehr leicht umzusetzen sind und gleichzeitig immer einen großen Effekt haben. Die erste Methode ist einfach die Arbeit mit Symbolen oder Bildern. Warum? Weil es oft viel einfacher ist, über etwas zu sprechen, wenn wir erstmal ein Bild haben. Und wenn ich zum Beispiel eine Bildreihe habe und jemand entscheidet sich für einen Berg oder einen Kompass oder vielleicht ein Labyrinth, dann kommen ja automatisch Gedanken oder Gefühle hoch, die diese Person nicht direkt in Worte fassen muss. Aber dadurch, dass die Bilder ja eine ganz andere Ebene ansprechen, kann ich halt auch nachfragen, was bedeutet dieser Berg für dich? Oder warum hast du genau dieses Bild angesprochen? Und dann öffnen sich Türen zu Themen, die sonst wahrscheinlich unberührt geblieben wären. Und das Schöne daran ist, dass die Methode jedem Raum lässt. Es gibt nämlich kein richtig oder falsch. Das ist auch oft ganz wichtig. Jeder kann seine eigene Interpretation finden und genau das macht es ja so kraftvoll. Es ist einfach ein ganz toller und wertvoller Einstieg, besonders für Leute, die vielleicht sonst eher zögerlich sind, über sich zu sprechen. Und das andere Tool, das ich gerne nutze, auch das funktioniert sowohl in der Einzel- als auch in der Gruppenarbeit, ist die sogenannte Kopfstand- oder Upside-Down-Methode, wenn man neue Ideen generieren möchte, entweder für ein Produkt oder für eine Herangehensweise oder wenn es vielleicht mit der Führungskraft Probleme gibt und man einfach sagt, okay, was wäre denn jetzt eine Lösung, um die Situation noch schlimmer zu machen? Das ist auch eine Methode, die es aus dem Coaching gibt und dann sammelt man halt im Grunde genommen diese ganz verrückten und ganz schlimmen Antworten wie, ja, ich knall die Tür oder ich schreie den Chef an. Und wenn man dann sich einmal darauf eingelassen hat und eine Liste hat, dann dreht man das Ganze um und sagt, naja, statt die Tür zu knallen, spreche ich vielleicht einfach mal ganz in Ruhe mit dem Chef oder dem Mitarbeiter, der Kollegin, statt beleidigt zu sein. Das ist nämlich das, was ich sonst gemacht habe. Also man hat dann eine Reflexion und auch gleichzeitig eine Lösung. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Umsetzung und einfach machen, da kann eigentlich gar nichts schiefgehen.
Ja, sehr nett. Sehr schön schwungvoll. Ich würde gerne zu dem Thema mit den Bildern auch noch etwas hinzufügen. Also all das unterstreichen, was gesagt wurde. Und was ich auch finde, ist in dem Moment, also ich habe, ich weiß nicht, ob du das kennst, also auch so eine ganze Sammlung von so kleinen Figürchen, die so, was weiß ich, so aus so Ü-Eiern sind oder was man so auf dem Flohmarkt oder gerne, wenn so Kinder irgendwas, kleine Spielzeuge verkaufen, kleinen Panzer, kleine Tiere, kleine Zwerge, was auch immer. Weil, also man kommt natürlich ins Gespräch und man kann, ne, anhand dessen vielleicht das dann auch gut differenzieren. Aber was ich daran vor allem kraftvoll finde, ist, dass man es als etwas außerhalb von sich betrachten kann. Man kann es sozusagen hinstellen und gedanklich auch mal einfach so drumherum laufen, das von allen Seiten betrachten. Es ist nicht so sehr ich, es ist nicht so nah an einem. Und gerade bei Verhaltensweisen, die vielleicht auch das Leben schwer machen oder Lebensweisen, ist es so hilfreich, das eben nicht nur als, das bin doch ich und so ist es, sondern eben als etwas zu sehen, was eben ein Anteil ist und vielleicht gar nicht unbedingt einer, mit dem man zur Welt gekommen ist, sondern vielleicht auch eine Prägung. Und dass so außerhalb von sich etwas, also eine Distanz zwischen sich und diesem Anteil sozusagen zu machen, als ganz hilfreich und wesentlich finde, um es auch verändern zu können. Und dafür helfen solche Figuren, weil man es ja wirklich dann tatsächlich physisch woanders hinstellen kann und auch theoretisch tatsächlich es in die Hand nehmen, umdrehen, drumherum laufen könnte und so weiter. Ja.
Man spricht ja auch oft davon, dass etwas eine Gestalt bekommt. Und das ist nochmal anders als ja, in immer den gleichen Phrasen drüber sprechen oder drüber grübeln oder so. Und dadurch viel anfassbarer im wahrsten Sinne des Wortes und nicht so, ja, als würde so das Ganze selbst durchdringen, und sondern ich kann es, wenn ich es anfassen kann, kann ich es auch wegstellen. Und wie du gesagt hast, ne, eigentlich unterstreiche ich das gerade nur nochmal. Und das ist was, was ich auch super gerne mit Postkarten mache oder auch mit Therapiekarten, aber eben auch tatsächlich Postkarten. Ich bin jetzt hier schon jetzt wieder häufiger, seitdem ich weiß, ich habe in deine Praxis durch Postkartenläden geströmert und habe alles Mögliche eingepackt und dann zuletzt in einer Paartherapie einfach alle Karten auf den Tisch und gesagt, sucht euch mal eine aus, die den Status jetzt von der Beziehung symbolisiert und eine, wo ihr hin wollt. Oder nehmt euch zwei, wenn ihr es irgendwie verbinden wollt, ne? Aber was ist die Vision? Und obwohl die Inhalte gar nicht so neu waren, die gesagt wurden, wurde es plötzlich ganz gefühlsbetont und war vorher ein bisschen verkopft. Und das fand ich wieder so eindrücklich, dass dieses Schauen auf so ein Bild was anderes auslöst als das gleiche Gespräch vorher. Es war nicht viel Neues dabei, aber also inhaltlich, vermeintlich, aber emotional eben doch was Neues dabei. Und wie du gesagt hast, mit dem Abfotografieren, das war auch so, ne? Die Visionsfotos, die Visionspostkarten wurden nochmal abfotografiert als so eine kleine Collage.
Toll. Ja.
Ja. Und was ich auch mag zum Thema Gestalt geben, ist die Gefühle als Figuren beschreiben. Also du hattest das ja auch gesagt, dass du so eine ähnliche Methode gerne nutzt für Introjekte, aber zum Beispiel zu sagen, wie sieht denn die Depression aus, wenn die eine Gestalt hätte oder so ein Monster wäre oder so, wäre die, hätte die ein Gesicht, hätte die Haare, hätte die ganz glatte Haut, ist die schleimig, wie groß ist die, was macht die für Geräusche, ja. Hat die eine bestimmte Stimme oder ne, auch so böse Stimmen von früher, so wertende Stimmen, ne, sowas wie kriegst ja nichts hin oder so, ne? Dann so einem Anteil oder sowas, sich richtig Zeit nehmen, das vielleicht auch mal aufmalen, wie sieht das Gerät jetzt da aus, wie heißt das, wie nennen wir das? Und dann habe ich oft mit einer Patientin früher, der das wahnsinnig geholfen hat, ne, mir immer vorgestellt, dass es wieder so wert ist. Sie ist zu Hause ganz in Ruhe, hat eigentlich einen guten Tag und plötzlich klopft es wieder. Und da ist wieder dieses nervige, die nervige Tante Elsa, die ne, irgendwie die dunkellilane Depression, die wieder an die Türe klopft und da ist sie wieder. Ne? Und dass wir dann festgestellt haben, na, wenn man Tante Elsa nicht reinlässt, dann wird die sehr böse und sehr fuchsig und wird so laut, dass sie irgendwann die Fenster zerschlägt und dann irgendwie drin komplett alles verwüstet. Ne? Und dass man irgendwie, wenn man Tante Elsa kurz reinholt auf einen Kaffee und sagt, komm, na, dann setz dich mal, kriegst du ein Stück Kuchen und dann muss ich hier aber auch weiter aufräumen. Dann gehst du auch wieder, ne, dass man dann dieses Verwüstende von ihr ganz gut im Zaum halten kann. Und das war total hilfreich so für den Umgang mit den eigenen Gefühlen. Und es wäre, glaube ich, ohne diese Bilder nicht so möglich gewesen,
ja.
Sich das vorzustellen, dass man eben auch wieder auslädt, weil dann ist es ja in einem drin. Ne?
Ganz genau. Und dass Elsa auch nicht ich ist, also dass das nicht ein Teil ist. Und also das gibt eine ganz tolle Imaginationsübung auch aus der psychodynamisch-imaginativen Traumatherapie, das ich bei der Luise Reddemann gelernt habe. Und da heißt das Versöhnung mit dem Introjekt. Und das ist genau, wie du es beschrieben hast, dass man sozusagen sich diese, ich sag mal, ja, was man so als inneren Kritiker kennt oder eben als ja, ne, malignes Introjekt, also das, was einen so geprägt hat, dass man eben Negatives über sich denkt und dann genau hinzuhören, wie ist denn die Stimme, was sagt die denn? Die sagt dann, vielleicht schaffst du eh nicht oder du kriegst eh nichts hin oder wie auch immer. Und ist das eine alte oder junge Stimme, weiblich? Ist das eher so ein Bankangestellter im Anzug oder eben ne, so ein Räuber Hotzenplotz oder wie auch immer? Und das dann, finde ich ganz kraftvoll, dann sagt man, jetzt sagen Sie, jetzt gehen Sie mal zu dem hin und dann fragt man erst, ob die überhaupt weiß, wie alt man ist, sondern das ist so ein bisschen ähnlich auch das, dass man zeigt, dass man heute eben erwachsen ist, weil als sie entstanden sind, war man halt klein und das ist halt auch noch sozusagen der die Perspektive ist ja geprägt, weil es eigentlich eine kindliche Perspektive ist und auch nicht so schlaue Lösungen deswegen oder nicht so reife Lösungen bereithält. Und dann sagt man dem, ich weiß, du möchtest mir eigentlich helfen, aber so hilfst du mir nicht. Du kannst mir helfen, aber anders. Und dann sagt man dem Introjekt, wie es anders helfen kann. Und manchmal ist es, dass man zum Beispiel verhandelt, dass es einfach mal sich 3 Wochen mal zurückhält. Oder dass es ein bisschen weiter weggeht. Oder dass es idealerweise, wenn es ein bisschen kooperativer ist, vielleicht auch sogar eher was Bestärkendes sagt oder zumindest was Neutrales oder so mit, na gut, dann schauen wir mal oder so. Und dann kann man das wirklich innerlich so verhandeln. Und das führt auch oft dazu, dass sich das dann auf einmal sehr viel leichter in der Brust anfühlt und dann mit dem leichten Gefühl auch wieder andere innere Möglichkeiten so, ja, vom inneren Auge aufsteigen können. Genau, ja. Also von da bin ich ganz bei dir und auch ganz begeistert von diesen Methoden.
Genau, also Daniela sagt ja eben gerade auch was von, also im Nebensatz von Produktentwicklung, also dass man sowas auch wirklich außerhalb von so Persönlichkeitsentwicklungsthemen auch nutzen kann, ne? Wenn ein Team auf die Idee, also was kreativ, irgendwie kreativ werden muss, irgendwie mal was anderes denken muss, strategisch oder so, ne? Dass diese Methoden natürlich auch wahnsinnig helfen, ne? Stellt euch mal vor, es ist 10 Jahre später und man stellt sich in eine andere Ecke und das sind die 10 Jahre oder so, also einfach, dass man eben auch da was anderes tut, als einfach auf Blatt Papier starren und kreativ werden müssen. Und was ich total gerne mache in Seminaren, ist zum einen so auflockernde Übungen vorher oder in der Mitte. Zum Beispiel das Hühnerspiel liebe ich. Muss man überlegen, mit wem man es macht, aber dass man dann in der Mitte steht und so ein, und die Hände so zu jemandem anderen gibt und der babak macht babak. Und ich meine, natürlich denken sich, also ich habe es schon mal in der Bank gemacht, ja, und die dachten sich erst, was zum Geier ist los mit dieser Frau? Und nachher war es echt 2 Jahre später, dass Leute gesagt haben, oh, die mit dem Hühnerspiel und so. Und es war so lösend. Ne?
Ja, was macht man da? Also außer, dass man gackert?
Ich überlege gerade, wie man es jetzt im Audio mitteilt.
Ja, eben, weil du hast gerade mir was gezeigt. Aber ich denke,
man steht im Kreis und hat die Hände wie eine Brille an die Augen gelegt und gibt diese Hühneraugen gackernd weiter an jemanden und zwar mit bop, 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 und die andere Person muss diese Fingerbrille annehmen und macht
okay.
Also das auch weiter.
Man gestikuliert sozusagen oder die Geste der Brille, also dass die Finger formen die Brille und man bewegt sie weg zu jemand anders hin, der nimmt sie an.
Das hat mein Hund jetzt hier sehr aufgeregt.
Ja.
Akios, alles gut. Genau, und irgendwie kann man sowas sagen wie, und wer lacht, muss einmal eine Runde rumlaufen oder so, ne? Oder wer lacht, ist raus. Und also man kann sich nicht vorstellen, wie lustig das ist, die Kollegin mal als Huhn zu hören oder den Kollegen, und wenn sich da Leute reinsteigern, hat inhaltlich überhaupt keine oder fast keine Relevanz, aber danach ist die Stimmung so anders und das ist so ein besonderes Seminar. Oder auch, das ist auch was die Daniela gerne benutzt, mal sowas wie so einen Turm bauen, ne, aus Spaghettis und so. Und plötzlich werden Erwachsene wieder so zu Kindern und kommen dadurch auch in so einen kreativeren Modus, der so, ja, so das Spiel-Ich so ein bisschen anzapft und dadurch auch andere Gehirnregionen. Das passt ja auch ganz gut zu einem.
Ja, dem O-Ton von der Elisa, genau. Dann würden wir den jetzt direkt mal anfügen. Das passt nämlich wunderbar.
Ich bin Elisa Pflieger, psychologische Psychotherapeutin, und ich nutze immer mal wieder kleine therapeutische Interventionen in meinen Gesprächen, in meiner Arbeit. Eine ist, dass ich ganz spontan im Gespräch manchmal unvorbereitet ein Blatt Papier zerknülle und es meinem Gegenüber zuwerfe. Dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie reagiert mein Gegenüber? Fängt es das Papier auf und wirft es mir zurück? Das hat so die Idee, das Bedürfnis nach Spontanität und Spiel zu aktivieren, da so ein bisschen hinzukommen, ein bisschen mehr in Richtung ausgelassen sein und so ein Grundbedürfnis, ein emotionales anzusprechen. Eine andere Technik, die ich gerne benutze, ist eher eine körperliche Übung. Da geht es dann darum, etwas in Fluss zu bringen, Gefühle in den Fluss zu bringen. Da lade ich ein, sich hinzustellen. Ich stelle mich natürlich auch mit hin in den Raum. Und dann stehen wir beide da und dann mache ich es vor und fange an, meinen Körper zu schütteln. Die Arme, die Beine, den ganzen Körper, den Oberkörper und alles in den Fluss zu bringen, den ganzen Körper in Schwingungen zu versetzen. Und oft führt es dazu, dass tatsächlich Gefühle kommen, sich irgendwas bewegt und in Bewegung gebracht wird. Das finde ich immer eine ganz schöne Intervention auch. Und natürlich arbeite ich auch immer mal wieder mit Karten, auf denen unterschiedlichen Fragen stehen, die dann einladen, einfach neue Impulse zu setzen oder nochmal Dinge aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Das sind alles so Interventionen, die so über das Sprechen hinausgehen. Das war jetzt nur ein kleiner Einblick, aber da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze, die man ziemlich gut nutzen kann, finde ich.
Ja, das sind, glaube ich, das gehört zu den, das erste zu den Impact-Methoden, die auch die Milka meinte, wo sie das Buch empfohlen hat. Das können wir sonst auch nochmal verlinken. Das kann auch sowas sein wie einen Geldschein anzünden oder einen Geldschein.
Ein Geldschein anzünden?
Ja, das ist tatsächlich so. Was ist ihnen das wert, das irgendwie einzuhalten, dass sie das und das machen? Also wie viel setzen sie da selber drauf oder sowas? Oder auch nur so zu tun, als würde man den Geldschein anzünden. Oder eben einen Geldschein nass machen und vielleicht drauftreten, ohne dass er kaputt geht und fragen, ob der Wert sich verändert. Und
ja, das kenne ich auch. Oder dass man das auch oder den ganz verknittert. Ne? So gerade für Menschen, die irgendwie traumatisch, oder Gewalt erfahren haben, sich deswegen halt weniger wert fühlen. Dass der 50-Euro-Schein immer noch 50 Euro wert ist, egal ob er glatt oder zerknittert ist. Ne? Ich frage da manchmal, möchten Sie den jetzt nicht mehr haben? Also, ne, dann, wenn dann wird das ja irgendwo, ne, genau, deutlich. Ja, interessant. Also, kenne ich auch, aber auch gerade so dieses so ein bisschen irgendwie so in Bewegung kommen und sich abklopfen, dass ich glaube, dass das auch neurophysiologisch irgendwo was macht, ne? Dass man dann auch, wir wissen das ja auch, dass wenn man zum Beispiel rausgeht oder in die Natur geht, dass wir dann auch eher fähig sind, andere Gedanken zu denken. Und ich nutze das auf jeden Fall auch oft, dass man zumindest einfach mal aufsteht. Also, dass man, wenn man selber ganz festgefahren ist, bitte ich manchmal den Klienten, die Klientin aufzustehen und selber so zu gucken, also so zu tun, als würde man sich selber da im Sessel sitzen sehen, diese Person da anzuschauen und sich dann zu fragen, was braucht die? Was wird der helfen? Oder welche Qualität, ne, würden sie ihr zukommen lassen oder so? Und dann, dass diesen Perspektivwechsel, dass dann auch schon mal wieder neue Ideen gibt. Aber, ich glaube, es hat schon was auf sich, wenn man eben nicht nur irgendwie das Denken oder das Fühlen oder das Handeln anspricht, sondern dass, wenn da so mehrere Ebenen gleichzeitig aktiv sind, dass das auch so eine Synergie ist dann, ja.
Ja, das ist ja auch in der Körperpsychotherapie sind das ja auch so Sachen, wo man also zum Beispiel sagt, legen Sie sich mal hin und trommeln Sie mal auf diese Matratze wie so ein richtig saures Kind und so und mit den Füßen vor eine andere Matratze und mal also wie so ein richtiger Tobsuchtswutanfall, wie man den als Kind hatte und als Erwachsener ja sich eigentlich nicht mehr erlaubt. Die Frage ist natürlich auch, warum eigentlich? Könnte man ja, tut ja niemandem weh, aber auch um wieder diese emotionale Brücke zu schlagen zu früher und an Themen ranzukommen, ne? Also wie man, was denkt man, also was für Gedanken kommen hoch, wenn man mal so einen richtigen Tobsuchtsanfall auf einer Matratze hat?
Ja, weil ich das mir schon auch vorstellen könnte an der Stelle, dass das auch dann, also entweder hat man dann, kommt man richtig in so eine Art Spieltrieb rein und hat Spaß oder dass das vielleicht auch irgendwo so ein bisschen befangen, schamhaft, gehemmt sein könnte. Also genau. Ich glaube, man könnte es jetzt nicht von mir einfach so verlangen, genauso wie jetzt mal einmal ganz laut schreien vor Leuten oder so. Ich glaube schon, dass das, aber wie gesagt, es ist ja vielleicht dann auch, dann, wenn ein Coach oder ein therapierender Mensch, das schafft auch so ein bisschen die Atmosphäre, so die Einladung so für das Spielerische und für das, ne, für diesen Freiraum sozusagen zu geben, dass man das dann da auch so erreichen kann. Genau.
Mir fällt übrigens gerade noch was ein aus der Expositionstherapie, nochmal eine ganz andere Richtung. Wenn man so soziale Ängste hat und einem ganz viel peinlich ist, da gibt es auch was, nämlich mit einer Banane an der Leine spazieren gehen in der Stadt und mit der Banane sprechen. Das habe ich noch nie selber durchgeführt, aber ich erinnere mich irgendwie immer noch aus der Ausbildung dran und dachte immer, das finde ich echt, also echt gute Idee, um Peinlichkeit zu üben, zu überwinden lernen. Die Frau, die immer mit der Banane spazieren geht.
Das ist echt, ja. Und wo du das so gerade sagst, allein sich solche Bilder vorzustellen, das löst ja was aus. Und interessanterweise war jetzt so der erste Gedanke, den ich hatte, ach guck mal, sowas verändert sich im Alter. Ich glaube, mit 15 würde man lieber sterben, als sich so lächerlich zu machen. Auch mit Mitte 20 ist es vielleicht noch sehr wichtig, was andere denken. Ach, und wenn man mal 50 ist, ist einem das eigentlich alles nicht mehr ganz so wichtig.
Nach Jahrzehnten in Berlin.
Ja, sowieso, genau.
Gehört man zu den cool Kids mit der Banane an der Leine.
Ja, aber das ist einfach langweilig, wenn man so nie mit irgendwas an der Leine mal durch die Gegend.
Was? Du hast noch nichts an der Leine rum?
Ja, ne, also wie sich das auch so verändert. Aber ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass man, wenn man sowas übt, so eine Veränderung eintritt. Also, dass sich das, dass das am Anfang unmöglich erscheint, dann wirklich so schrittweise und durch Übung irgendwann so ein bisschen, ne, sich so in die Persönlichkeit integriert als Fähigkeit auf jeden Fall. ist natürlich auch die Frage, wie man dann drauf blickt, ne? Und ob man, wie man auch seinen inneren Kritiker da im Zaum hat, ob man der, dem erlaubt, die ganze Zeit zu sagen, wie peinlich, ne? Oder eine andere Stimme dazu.
Das war noch ein Gedanken, den ich hatte, wenn man mit so kreativen Methoden an solche Schamgrenzen stößt oder an so, das kann ich nicht grenzen, dann hat man da auch wieder ein super Gesprächsthema, ne? Also dann kann man darüber reden, ne, über wie wichtig ist das, was andere denken oder wann, woher kennen sie Scham, wie oft tritt das auf und so weiter. Und schon hat man auch wieder ein Thema, ne? Wie ist das, dass ich jetzt was fordere, was irgendwie, ne, wo du oder sie denken, das kann ich nicht. Und so schon hat, also hat man ja auch Themen. Das ist ja auch nicht so, dass man dann
absolut
nichts anfangen kann, ne?
Ja. Wobei mir das jetzt wahrscheinlich so, das so zu beleuchten, wenn da gerade die Scham einsetzt, mir wahrscheinlich auch, also muss man glaube ich auch ein bisschen gucken, wie konfrontativ ist oder ist ja auch die Frage, wie gut die Beziehung ist und so. Aber mein Impuls wäre auf jeden Fall dann auch eher vielleicht auch, dass die Scham einerseits da ist, aber auch was daneben zu stellen, wie man eben doch auch da so freundlich und akzeptiert mit umgehen kann. Zum Beispiel, indem man, also weiß ich nicht, man kann ja auch als therapierender Mensch dann sagen, boah ja, kenne ich total, wer, ne, ist jetzt auch erstmal einen roten Kopf kriegt und nicht mehr weiß und dieses, dass auch das Schamerleben einfach total normal ist und auch da sein darf und dass man es auch nicht von sich verlangen muss, dass das nicht da sein oder gar nicht unbedingt so problematisieren muss, sondern da dann auch wieder eine Gemeinsamkeit. Ich finde das immer so nett, also die Brené Brown geht immer, hat ja dieses Schamthema auch sehr, ne, und dass wir uns verletzbar zeigen müssen, um Verbindung zu erleben, und das finde ich, ist, das steckt da so drin, wenn man dann miteinander sich auch traut, boah ja, peinlich, ja stimmt, finde ich auch, kann das ja auch ein ganz verbindender Moment sein irgendwo. Und ne, wo man so menschlich sein darf zusammen. Und ja, genau. Nee, das stimmt. Ja, und ich denke, das ist aber auch sehr individuell und auch sehr unterschiedlich. Also ich glaube, auch kann auch überraschend sein, welche Klienten dann manchmal vielleicht das gar nicht schlimm finden und viel Spaß dabei haben und andere dann vielleicht, ja, das eher grenzüberschreitend oder nicht so dolle finden. Genau.
Ja, und auch Dinge, also ich habe in meinem Wohnheim für chronisch psychisch Erkrankte gearbeitet, viele Menschen mit schweren Zwängen und Schizophrenien und so und eben so schwer krank, dass sie in einem Wohnheim leben, und für die ist es schon ein großer Ausflug, mal ins Erdgeschoss zu kommen aus dem ersten Stock, und ansonsten ist alles sehr gleich. Und mit denen habe ich damals eine Collagengruppe gegründet mit einer Kollegin, mit der Julia Zehmann, die genau, ja, die irgendwie so aus so einem Impuls heraus irgendwie immer weiter gewachsen ist. Wir haben uns dann immer getroffen, ein Thema reingegeben, sowas wie schön wäre, wenn, oder Angst oder irgendwas. Und dann, ne, hat man sich so Schnipsel genommen und die aufgeklebt. Und das fanden auch einige ganz, ganz peinlich und ganz, ne, und zu viel. Und einfach so, das kann ich nicht. Wie, was soll denn da jetzt hin? Und wie sind die Regeln, ne? Und ja, ich mal lieber Dreiecke auf. Und dann war das eben so, dann waren es am Anfang Dreiecke, die aufgemalt wurden. Und irgendwann wurde daraus eine Collage, und es hat echt erstaunlich was ausgelöst, auch bei, auch bei schwer kranken Menschen. Ja.
Total. Und wie das auch einfach auch so zeigt und nachfühlbar macht, wie das ist, so, also wenn es so ist für jemanden, ne, wie schwer der Weg sein kann und wie dann doch eine Lösung gefunden werden kann oder wie ein Weg aussehen kann, der sicher genug ist, ne, und wie viel. In meinem allerersten Job das war in Rotterdam in einer Tagesklinik als Kunsttherapeutin, und da hatte meine Vorgängerin, die hatte dazu so eine Untersuchung gemacht und nannte das war auf Niederländisch deswegen, aber so im Sinne von, in dem Bild von Schwimmern, entweder Bahnen ziehen oder frei schwimmen. Also, ne, wer braucht da was? Und dann ist so quasi, werden hier so Mandalas ausmalen, eben eher Bahnen ziehen, also sehr vorstrukturiert, oder eben, ne, so frei in alle Richtungen, hoch, runter, rechts, links sozusagen, das andere Bedürfnis. Und ich finde das zeigt ja dann auch, macht so fühlbar, ne, was braucht es jetzt für eine gute Balance zwischen Sicherheit und Freiheit? Genau. Ja, die Kunsttherapie generell oder solche, wenn wir da so in die Richtung gehen, das ist schon auch sehr kraftvoll. Aber ich finde eben auch, dass man da auch so mit so Respekt oder so, also vor dem, was da gestaltet wird, wirklich auch da vorsichtig und sehr respektvoll umgehen muss, weil das sowas Wertvolles ist, wenn jemand wirklich authentisch sein Innenleben zeigt. Und ich glaube, wenn man bildnerisch, wenn man nicht gerade Designer oder Künstler ist, je weniger man das sozusagen in der Übung drin hat, desto purer tritt man da eigentlich in Erscheinung. Und finde ich, dass es ganz wichtig ist, da sehr vorsichtig mit umzugehen. So, ja. Aber wie schön. Ja.
Und ansonsten habe ich gerade noch an den Fall gedacht, von dem ich eben erzählte, ne, wo der auch Prüfungsfall wurde, obwohl ich sehr, ich sag mal, alteingesessene Prüferinnen und Prüfer, die eigentlich nicht so für so Methoden sind. Aber da ging es um jemanden, der auch echt schwer Zugang zu seinen Gefühlen hatte und eigentlich gar nicht genau sagen konnte, wo, ob irgendwas eine Krise war oder welches Gefühl und so. Und obwohl es so, sogar einen Suizidversuch gab. Und auf die Frage, warum, war nur, ich war gestresst, ne? Aber warum, war auch nicht klar. Und dann haben wir eine Lebensschnur auf den Boden gelegt. Das ist was, was es auch in der Traumatherapie gibt, wenn auch interkulturell, ne? Wenn Sprache, das ist ja auch eine Möglichkeit, Kreativität zu nutzen, wenn Sprache nicht funktioniert, weil es vielleicht keine richtig guten DolmetscherInnen gibt, die irgendwas übersetzen können, ne? In einer Entwicklungszusammenarbeit oder sowas. Und die Schnur, ne, so nach Ups and Downs des Lebens so ein bisschen auf den Boden gelegt und dann immer so Post-its daneben, was ist da passiert und so. Und das war nachher so ein wichtiges Tool, dass der Patient das zu Hause gemacht hat und immer einmal pro Woche am Sonntag die Schnur auf seinen Tisch gelegt hat und geguckt hat, wo liegt die gerade und so, ne? Und das hat mega geholfen. Ich bin mir wirklich sicher, dass wir da nicht hingekommen wären durch noch so viel Gespräch. Und wir haben vorher sehr viel gesprochen. Weil eben in dem Fall ja auch entlastend ist, dieses Triangulieren, ne? Wir gucken zusammen auf eine Schnur, auf den Boden und ist nicht so bedrohlich wie in der Beziehung mir sagen, mir geht's gerade so und so, sondern meine Schnur liegt gerade so und so. Gucken Sie mal.
Ja, das ist genau ähnlich wie so eine Frage, wie werden Sie, wenn Sie heute in 20 Jahren auf die Situation zurückschauen und das nochmal aber so visuell vor sich zu haben, dass es tatsächlich diese Stationen gab und dass da wirklich wie so eine Art Beweis oder so oder zumindest ne, wie so eine fühlbar für alle sichtbare Markierung liegt, das habe ich schon geschafft oder das, ne, das waren die Ups und Downs in meinem Leben, das ist ja auf beste Art und Weise auch relativiert, ne, und Distanz schafft und im Gegensatz davon nur so überspült zu werden oder darin so zu versinken. Und diese Beobachterposition so von oben, ne, wo sind Sie denn da jetzt gerade und wie war das und so, das aktiviert ja auch genau, ich sag mal, ne, so einen Kopf-über-Wasser-Modus sozusagen. Mhm. Und das, genau, will ich auch an der Stelle auch nochmal betonen, dass es nicht für alle Menschen immer gut ist, da in alle Gefühle so auch reingeschickt zu werden. Es gibt manchmal so dieses, das Wichtigste ist, um was zu verarbeiten, dass man es fühlt und die Gefühle fühlen und so. Ja, den sich diesem Bewusstsein und sich dem zuzuwenden und so gewahr sein, wie es für einen ist, also es mitzubekommen, ja, aber nochmal zu durchleiden und dann nochmal in das Schrecklichste nochmal reinzugehen. Nein, das muss nicht sein und das kann auch eher retraumatisierend sein. Also von daher, was du so beschreibst, gerade wenn es irgendwie auch so instabil und fragil ist, kann so ein beobachtendes Gewahrsein genau die richtige Distanz und trotzdem die richtige Zuwendung sein, um Dinge gut zu bearbeiten. Genau, muss ich mal sagen.
Das ist nochmal ein guter Hinweis, nur in der Notfallpsychologie-Fortbildung, ne, die ich mal gemacht habe, da ging es auch um die Frage, wie geht man mit Menschen um, die gerade eine Terrorattacke erlebt haben zum Beispiel. Und da ist man auch von der Forschung weit davon weg zu sagen, man muss jetzt über Gefühle reden und was da genau passiert und sagen sie doch mal und wie, sondern das kann dann auch sein, also sie wollten shoppen gehen, dann gehen Sie ruhig shoppen, wenn Ihnen noch nach Shoppen ist. Ne? Ist auch in Ordnung. Shoppen gehen ist jetzt genauso erlaubt, wie über Gefühle reden. Ne? Ja. Ist alles in Ordnung, alles erlaubt. Keine Gefühle äußern, keine spüren, nicht hinspüren wollen, ist genauso erlaubt in Krisen.
Absolut. Genauso wie auch, was man, ne, solche Vermeidungsstrategien wie, keine Ahnung, Binge-Watching oder jetzt nochmal ganz viel Süßigkeiten essen oder keine Ahnung. Das ist ja auch nicht grundsätzlich falsch. Im Gegensatz, wenn das kann ja total funktional sein in einer schwierigen Situation, wenn das gut entschieden ist. Die Frage ist halt, ob sich's verselbstständigt irgendwann, ne? Also wenn jetzt einer immer nur noch shoppen ginge. Aber in dem Moment, wo es einen gibt, der fragt, der andere sagt, nee, das ist jetzt gut für mich. Es ist ja eine bewusste Entscheidung und dann ist es auch sicher, weil es, ne, weil erwachsene Menschen das gut entschieden und im Blick haben und nicht etwas, was impulshaft, ne, rennt wild weg und man weiß nicht wohin oder so. Und das, genau, da kann das gleiche Verhalten doch total hilfreich und funktional sein. Genau, wir haben ja einen O-Ton auch zum Thema Abschiedsritualen und da hatten wir ja auch schon mal letztens drüber gesprochen und zwar hatte ich ja mal diese kleine Interviewanfrage vom Tagesspiegel online, wo es irgendwie um Therapieende ging und wie man Therapieende auch so gestalten kann. Und da habe ich tatsächlich dann auch nochmal über eine Intervention gesprochen, die aus der Kunsttherapie auch, also kommt für mich, also und zwar ein Triptychon herzustellen, also ein Bild und das kann man dann ja unterschiedlich anbieten, je nachdem, was für Möglichkeiten hat. Das kann also wirklich auch mit ein paar Buntstiften oder Wachsmalkreiden sein oder eben auch mit Farbe und Pinsel und kann man in, ich sag mal, 15 Minuten herstellen oder sich da auch viele Stunden Zeit verlassen. Aber was daran eben so also was daran so hilfreich ist, ist, dass man selber beim Machen erlebt, wie es eigentlich für einen ist. Und zum Beispiel zum Therapieende ein Triptychon heißt ein Bild dreiteilig zu gestalten. Im linken Teil, wie es war, im mittleren Teil, wie es ist und im rechten Teil, wie es sein wird. Also zum Beispiel könnte man dann sagen, also vor der Therapie oder im Verlauf und dann jetzt und dann die Zukunftsvision. Und das eben auch so die Perspektive einfach auch nochmal so verändert und auch in der Rückschau nochmal reflektiert und einordnet und dann sowohl klarer wird, was man eigentlich alles auch schon hinter sich hat, klarer wird, was man eigentlich alles auch schon so erlebt und bekommen hat und auf der Habenseite hat und auch, wo man eigentlich hin möchte und wie es gut aussehen könnte. Und ich glaube, diese positive Zukunftsvision ist eben auch was ganz, ganz Wichtiges und hilfreich, wenn man sich das im wahrsten Sinne des Wortes ausmalt. Also so detailliert wie möglich. Aber dann lass uns doch auch gerne dazu dann noch den O-Ton hören.
Sehr gerne. Das ist ein Audiobeitrag von Melanie Schwarz. Sie ist Psychotherapeutin aus Münster und jetzt Ausbildungsleitung eines Psychotherapie-Ausbildungsinstituts in Köln und hat vor allem auch einen Fokus auf Traumatherapie in ihrer Arbeit.
Kreative Techniken finde ich unglaublich wichtig in der Psychotherapie und nutze ich sehr gerne, insbesondere bei Abschieden. In der Psychotherapie kann man sich von unterschiedlichen Dingen verabschieden, von einem Persönlichkeitsanteil, der nicht mehr passend ist, einer dysfunktionalen Grundannahme eines Familienmitgliedes, das in einem schwierige interaktionelle Themen hervorruft oder aber in Bezug auf eine psychische Erkrankung. Ich persönlich finde es sehr schön, wenn dafür unterschiedliche Dinge genutzt werden, sei es der Abschiedsbrief, den man der Essstörung schreiben kann, sei es die Grundannahme, die mit einem fetten Rotstrich durchgestrichen wird, bevor eine funktionale, hilfreichere Grundannahme eingearbeitet wird. Aber da zu einer Trennung manchmal auch ein bisschen Wut gehört, empfinde ich auch so Techniken wie einen Stuhl umwerfen, der für einen Anteil in einem steht, den man nicht mehr mag, sehr hilfreich. Und ich habe auch, gerade weil ich viel mit PTBS arbeite, auch schon Feuerrituale durchgeführt, um ein traumatisch verarbeitetes Ereignis zu verbrennen, sodass es keine Macht und Kontrolle mehr über die Wahrnehmungen hier und jetzt hat.
Ja, sehr schön, sehr hilfreich und genau, ich dachte auch gerade, ja, alles nutzen, was das lebendige Erfahren in dem Moment, was es bedeutet, stärkt. Gerade wenn sie ja so von Traumatherapie spricht, das ist ja dann eher so eben nicht mehr lebendig in mir und jetzt da sein. Es ist ja eher dann so ein, es verhindert das ja eher. Und ich könnte mir das, also konnte es mir jetzt gerade auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass dann was etwas zu verbrennen, was ja auch eher so eine, ich sag mal, gesund aggressive Handlung ist.
Kommt drauf an, was?
Ja.
Ich habe das Haus in Feuer gesetzt.
Naja, vielleicht war das ja für die Person gesund, für die drin gewohnt haben, dann nicht so. Nein. Es gibt ja auch so die Idee, wirklich ist, oder es wird ja auch als Aktivität verkauft, dass man so in so Räume gehen kann, wo man so Sachen zertrümmern kann oder auf dem Schrottplatz oder so mal mit dem Vorschlaghammer oder so. Und oft ist es ja sozusagen so gegenintuitiv. Die das eh gerne machen, die sollten das vielleicht weniger machen und die das eher da gehemmt sind, für die wäre das vielleicht ganz gut sozusagen. Auf jeden Fall diese Ermächtigung, die da so drin liegt und auch, dass es so erfahrbar ist. Aber wie gesagt, auch da ist es, finde ich, jeder ist da ganz, sein eigener Mensch und individuell. Und was dem einen hilft, ist für den anderen eher schwierig. Ist aber sicherlich eine ganz spannende Reise, das miteinander so auszufinden. Und auch diese Bereitschaft, das so zu machen, da steckt ja auch schon sowas drin, so in so einem Team da so drin zu sein. Ich hatte mal eine Klientin, für die war das wichtig, mit einem Thema abzuschließen, indem sie zu einem bestimmten Ort gefahren ist und dort etwas vergraben hat. Und dass es da aber auch liegt, ein bisschen wie beerdigt, auch ein guter Ort dann war. Und das, ja, sowas ist auf jeden Fall gut, das sowas für sich Stimmiges so zu finden und so auszuführen. So, was haben wir denn noch weiter?
Wir haben noch zwei O-Töne, die in Richtung Entscheidungen gehen. Das ist auch immer ein guter Moment für Kreatives. Also Abschiede ist einer, haben wir gehört. Wenn man nicht so ganz ans Gefühl kommt, wenn man an ein altes Gefühl will und so weiter. Aber Entscheidungen sind auch immer ein guter Moment. Und zwar einmal von Nina Fricke. Und also Nina Fricke ist Psychotherapeutin und Coach aus Berlin.
Eine Methode, die ich total gerne im Coaching und in der Psychotherapie anwende, die den Körper mit einbezieht und das emotionale Erleben aktiviert auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise im Vergleich zu dem ganz normalen Setting, wo man sich gegenüber sitzt und miteinander redet, ist die Arbeit mit Moderationskarten im Raum. Ich versuche das an einem Beispiel zu beschreiben. Eine Person kommt in die Beratung, ins Coaching oder in die Psychotherapie und kann sich nicht entscheiden. Es steht womöglich ein beruflicher Wechsel bevor. Es gibt die Möglichkeit zu bleiben bei der aktuellen Stelle. Es liegt ein neues Angebot für eine neue Firma auf dem Tisch und es gibt auch Ideen für eine Selbstständigkeit. Alle Vor- und Nachteile wurden schon intensiv besprochen und durchdacht und nichtsdestotrotz fällt die Entscheidung total schwer. Das wäre jetzt so ein Szenario, wo man einfach sagen könnte, okay, für jede dieser drei Optionen soll sich die betroffene Person ein Schlagwort überlegen und jeweils auf eine Moderationskarte schreiben. Und diese Karten werden dann im Raum verteilt und die Aufgabe von uns Therapeuten oder Coaches wäre dann zu schauen, okay, liegen die Karten richtig? Ne? Durch Rückfragen fühlt sich das gut an? Ist das die Richtung, die auch zu dem Schlagwort passt? Und sich da einfach ein bisschen Zeit zu lassen, quasi die Entscheidungslandschaft einmal aufzustellen. Ne? Dann kann man durchaus auch noch fragen, liegt jetzt alles da oder haben wir noch was vergessen? Manchmal gibt es ja noch andere Wünsche, sowas wie eigentlich will ich eine Weltreise machen. Also dass man sich da wirklich ein bisschen Zeit lässt, damit man den Menschen voll und ganz erwischt. Also abdeckt. So. Und im nächsten Schritt wäre es dann die Frage oder die Anleitung, dass man sich nacheinander auf die einzelnen Karten einmal draufstellt. Und da ist es schon wichtig, dass es eine enge Anleitung gibt. Und der Betroffene soll sich aber immer selber aussuchen, auf was er sich jetzt zuerst stellt. Und als Therapeut fragt man dann aber immer wieder, wie fühlt sich das jetzt an? Und es ist ziemlich wichtig, darauf zu achten, dass nicht wieder einfach nur die rationalen Argumente wiederholt werden, sondern dass jetzt wirklich geguckt wird, wie fühlt sich mein Körper an, wenn ich jetzt auf dieser einen Karte stehe. Und total häufig erlebt Menschen dann vielleicht plötzlich ganz schwere Beine oder ein aversives Gefühl, das Bedürfnis, sich zurückzuziehen, sich auf eine andere Karte zu stellen. Oder auf einer Karte entsteht ein Gefühl der Leichtigkeit, der Freude, der Lust. Ja, und so kann man dann häufig nochmal Unterschiede zwischen den einzelnen Wegen der emotionalen Natur herausfinden, die bei der Entscheidungsfindung dann helfen können.
Ja, finde ich auf jeden Fall auch mega hilfreich. Also alleine dieses, ich mache physischen Platz zwischen diesen beiden Dingen, die in meinem Kopf ständig Ping-Pong spielen und so, dieses oder jenes, aber dann ist ja das und dann ist ja mal alles so verkettet und dann müsste ich das und wenn ich das tue, dann wäre ja aber auch wiederum und so und das mal wirklich in zwei Ecken zu teilen und zu sagen, hier in dieser Ecke ist jetzt nur das und ne, was wäre wenn und sich da mal so voll rein zu begeben, ist total hilfreich. Und wir merken wieder, dass dieses, wie er fühlt sich der Körper an, dass das Schlüsselmomentum ist, ne?
Total, ja. Also bin ich total bei dir, Ambivalenzen erstmal den Raum zu geben. Total wichtig, auch alle Kleinigkeiten, oder scheinbare Banalitäten. Und was ich auch irgendwie so gut fand von dem Beitrag jetzt gerade, dass sie auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass wir nicht darauf reinfallen sollten, sozusagen, dass es, wenn nur das Narrativ wiederholt wird. Ich darf ja nicht, weil ich kann ja nicht, weil ich habe ja nicht dies und jenes oder eine Geschichte, warum, also die Geschichte, warum es wie ist oder wie war, sondern hinzugehen und wirklich in das, ja, wie ist es vom Erleben und oder wie ist es da jetzt so drin zu sein oder wie wäre es da jetzt so drin zu sein, raus aus dem, was wir darüber denken und rein da so hinzufühlen oder sich da so hinzubegeben, ja, und das fand ich, ja, sehr komplett oder so dann. Ne? Da haben wir den Raum und dann haben wir das Denken, das Fühlen, das Handeln. Das auf jeden Fall klingt das sehr gut und sehr hilfreich, ja.
Ja, wer aufmerksam Teil 1 gehört hat, erinnert sich vielleicht an den letzten O-Ton von Andrea Spangenberg. Auch da ging es um Entscheidungen, den Stuhl der Wahl, dass man die zwei Möglichkeiten auf Papiere schreibt, auf zwei Stühle legt. Und ihr seht schon, die Methoden sind jetzt nicht immer was komplett Neues, aber es sind auch verschiedene Materialien möglich und Stühle sind was, was ganz häufig genutzt wird, auch in der Schematherapie und das ist was, was bei Tina ja auch oft Anwendung findet. Oder Tina?
Stühlearbeit.
Ja, ja, Stühlearbeit ist ganz neben den Imaginationsübungen ganz zentral in der Schematherapie. Und ich musste da jetzt auch gerade so dran denken. Also man hat als erstes natürlich immer so den Hocker, wo das Kind-Ich draufkommt, ne? Also das mit den, ja, Grundbedürfnissen und dem, ja, so lebendig in der Welt sein und was freut mich, was macht mir Lust, genauso wie was macht mir Angst oder bin ich traurig. Und eben unseren die Bewältigungsstrategien oder wie du meintest, ne, dass man in der tiefen Psychologie dann Abwehr eher nennt, die dann so davor kommt, um das Kind zu schützen. Den inneren Kritikeranteil, der dann auf einen Stuhl kommt, da muss man mal aufpassen. Also das ist wirklich hilfreich, zum Beispiel, dass wenn man auch als Therapierende der Stimme sozusagen auch nochmal Ausdruck verleiht, dass man, wenn man sich dann neben diesen Stuhl stellt und sagt, das ist der Kritikerstuhl und was sagt denn der Kritikerstuhl und nicht, dass man das selber sagt sozusagen mit einer Bewertung, ne, das ist ganz hilfreich. Und woran ich gerade so dachte, mit dem sich hineinfühlen, viele Menschen haben Schwierigkeiten, in ihren gesunden Erwachsenenmodus zu kommen. Ne? Als wir in Teil 1 dieser Folgen haben wir die schematherapeutische Imagination, wo ich zusammen mit der von dir gespielten erwachsenen Julia, dem Kind, ich so zur Hilfe kommen und da erwachsen agieren. Und manche Menschen haben da große Schwierigkeiten und setzen wir dann auch so den gesunden Erwachsenenmodus dann auf einen Stuhl. Und dann merkt man trotzdem manchmal, wissen gar nicht, wie versorge ich denn jetzt das Kind oder wie setze ich mich denn jetzt dafür ein oder wie kann ich denn jetzt da selbstbewusst und klar für mich eintreten. Und dann kann das zum Beispiel auch total helfen. Also ein Trick sozusagen ist zu sagen, jetzt stellen Sie sich mal vor, unsere Arbeit, Zusammenarbeit wäre total erfolgreich gewesen. Wir sind jetzt schon 3-4 Monate weiter und Sie sind genau da, wo Sie ankommen wollten und sind ganz selbstbewusst und ganz selbstsicher oder klar oder wie auch immer. Und wie fühlt sich das an? Jetzt setzen Sie sich mal so auf den Stuhl, als wäre das schon Realität. Wir nehmen einen Vorschuss einfach auf, ne, auf die Veränderung. Und wenn man sich dann noch hinzu vorstellt, wenn das immer noch nicht hilft, dann jetzt wachsen Sie auf 2,5 Meter an. Jetzt gucken Sie das Ganze nochmal von oben an. Und jetzt und aus der Perspektive und was würden Sie tun? Und das schafft dann wirklich auch einen anderen. Also man kann jemanden dann wirklich in einen anderen inneren Modus bringen, in einen anderen Zustand. Und das, ja, von daher. Und auch gerade so Stühlearbeit, wie das ja auch beschrieben wird, in die eine, ne, also sich, wie fühlt sich das an, jetzt so in dieser Bewältigungsreaktion, zum Beispiel in der Depression zu sein? Und da kann man ja auch den Stuhl fragen, ne, warum bist du da? Ne? Und dann sitzt der Klient auf dem Stuhl, ja, das und deswegen, ne, sonst ist das zu gefährlich oder so weiter. Und das ist, und dann aber auch wieder aufzustehen und auch wieder, ne, auf den anderen, in den anderen Bereich zu gehen. Funktioniert, weil wir eben nicht nur ein Ich haben, sondern weil wir eben viele Ichs in uns haben, die aktiv sind und ja, dann einfach gut ist, Methoden zu haben, die so einzeln anzusprechen. Ja.
Ja, ich habe gerade das Bedürfnis gehabt, nochmal anzumerken, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, nee, also Stühlearbeit oder irgendwie mich auf irgendwelche Karten stellen, kann ich mir wirklich so gar nicht vorstellen. Ne? Man muss das ja auch nicht machen und man handelt das gemeinsam aus. Und bei mir ist es so, dass viele Methoden im Verlauf entstehen. Also es sind, ich habe Sachen gemacht, die ich nur in dieser einen Therapie gemacht habe und die irgendwie entstanden sind. Also eine Psychotherapie mit der hätte ich, glaube ich, nie im Leben Stuhlarbeit machen können oder so. Das hätte sie alles unangenehm gefunden. Aber irgendwann stellt mir fest, dass wir beide sehr musikaffin sind und haben angefangen, mit Songtexten zu arbeiten. Ne? Und Songtexte, dass sie die mitgebracht hatten, wir die gemeinsam gehört haben und ausgedruckt haben. Und mein Abschiedsgeschenk am Ende der Therapie war auch ein ausgedruckter Songtext, ne, der irgendwie mich so an das erinnert hat, was wir so besprochen haben. Das ist sicherlich jetzt wiederum nichts für Leute, die nicht so musikaffin sind. Ne?
Ja,
für
total.
Die war das halt mega wirksam so. Mhm. Und ich konnte ja Gott sei Dank dran anknüpfen. Aber so passen sich Methoden auch irgendwie an und entstehen.
Total. Das ist für mich so selbstverständlich, aber vielleicht sage ich das nochmal. Ganz am Anfang stelle ich die Stühle erstmal auch so in den Raum. Hier ist das Kind, hier ist so die Bewältigung davor und hier ist der Kritiker. Und dann stelle ich mich nur daneben oder ich setze mich erstmal darauf, wenn ich weiß, das ist jetzt für jemanden Neues erstmal zu viel und da dann direkt da so, ne, sowas, sich da so reinzufühlen und gebe dann so ein Bild. Und es ist ja trotzdem dann eine Möglichkeit, dass sein, also so wie ich das Innenleben der Person verstanden habe, jetzt so im Raum aufgestellt zu sehen, macht ja auch schon total viel. Mhm. Und dann, also da wird keiner überrumpelt oder genötigt oder gezwungen, da jetzt zu schnell irgendwas zu machen. Und auch, es gibt auch ganz oft die Situation, Katrin, das kennst du auch, mal hat man sich ganz toll was ausgedacht für eine Sitzung und dann kommt der Mensch rein und hat gerade ganz was anderes und ist gerade ganz woanders und dann lässt man es ganz sein und spricht über was anderes. Und auch das ist dann wichtig, ne? Ja. Genau.
Ja, wir haben noch einen Beitrag offen, ne, von Julia.
Ja, genau. Das ist dann auch nochmal so ein bisschen die Perspektive auf so in Kontakt mit sich kommen, so Zugang zu eigenen Gefühlen und genau, da können wir mal reinhören.
Ja, hallo. Ich bin auch psychologische Psychotherapeutin. Julia Hilfert, mein Name. Eines meiner bevorzugsten Techniken, die ich sehr gerne mit meinen Patientinnen anwende, sind ganz simple 3 Fragen, die ich die Betroffenen einlade, sich selbst zu stellen. Diese drei Fragen dienen vor allem dazu, sich bewusster zu werden über sich selbst, sich besser wahrnehmen zu lernen und darüber auch besser ableiten zu können, was meine Bedürfnisse sind und damit eben auch besser für sich sorgen zu können. Die erste Frage ist ganz simpel. Einfach sich zu fragen, was fühle ich gerade? Das kann man sich im Laufe des Tages, wenn ich mal eine ruhige Minute habe, am besten versuche ich dann auch alle Reize um mich herum auszuschalten, mal ruhig zu machen und sich dann zu fragen und in sich zu kehren, was fühle ich gerade eigentlich? Und wenn es schwerfällt am Anfang, das vielleicht auch wirklich mit jemandem zu besprechen, was könnte das sein, was ich fühle, um da auch geschulter drin zu werden und dann zu gucken, okay, wenn ich zum Beispiel Traurigkeit wahrnehme, dann auch den Tag über zu gucken, was kann ich heute tun, heute Abend oder auch morgen dann tun, damit es der Traurigkeit besser geht. Also Traurigkeit ist ja ein Gefühl, was darauf hinweist, dass ich vielleicht einen Verlust irgendwie verarbeiten muss. Und da dann auch zu gucken, okay, was gibt mir vielleicht Trost? Und das ist ja bei jedem Menschen auch anders, das ganz individuell zu gucken. Also sich dann zu überlegen, okay, was kann ich den Tag über tun? Wie finde ich Trost? Bei wem? Bei welchen Menschen? Oder wie kann ich vielleicht auch ein besonderes Gefühl des Selbstmitgefühls in mir erzeugen? Also was kann ich heute Gutes für mich tun, um mich da besser von distanzieren zu können? Die zweite Frage bezieht sich auf den Körper. Wie geht es meinem Körper? Also ist er erschöpft oder ist er energetisch? Da ganz selbstfürsorglich zu sein. Und wenn man jetzt merkt, man ist erschöpft, dann vielleicht abends nicht unbedingt zum Hit-Functional-Kurs zu gehen, sondern eher zu gucken, ja, sich im Bad einlaufen zu lassen oder anders für sich zu sorgen. Und die letzte Frage bezieht sich auf die Energie, also den Energieakku, den wir alle irgendwo bildlich ja auch in uns haben, wie auch unsere Handy-Akkus einen Akku haben und voll oder leer sind. Kann man sich mal gucken, okay, wie ist das bei mir gerade? Bin ich voller Energie, also bin ich bei 80% oder sogar mehr? Oder bin ich eher bei 30 oder weniger? Oder auch da zu gucken, was kann mir dabei helfen, die Akkus wieder aufzuladen und sich vielleicht auch mal eine Liste zu machen, was sind denn die Dinge in meinem Alltag, die meine Akkus füllen und was sind die Dinge in meinem Alltag, die meine Akkus leeren? Und wenn ich diese 3 Fragen für mich dann schon beantwortet habe, dann habe ich schon mal ein ganz gutes Gefühl für mich selbst und kann auch viel besser am Tag für mich sorgen.
Ja. Ja, Julia und ich haben dann im Weiteren auch noch so darüber gesprochen, so zu dem ersten Teil mit dem, sie sagt ja 3 Fragen sich stellen, aber eigentlich ist es ja sozusagen ein sich so zu sich hinwenden, ne, also mit sich präsent sein, was ich auch für ganz wesentlich halte und dass da auch tatsächlich so etwas wie sich einen Handywecker stellen, irgendwie so zum, an bestimmten Zeiten des Tages, um daran erinnert zu werden, das zu tun, auch total hilfreich sein kann. Aber auch dieses einfach so mit sich gewahr sein, das geht auch ganz wunderbar so mit Stühlearbeit auch tatsächlich wieder, so der erste Stuhl, der dann, ich frag nicht, nehmen, was war an dir, da ist irgendwas. Und dann im zweiten dann zu fragen, was fühlst du? Und im dritten dann, was brauchst du? Ich glaube, was das Wichtige daran ist, ist sozusagen dieses, das Tempo da so rauszunehmen, ne, und das nicht so von seinen Gedanken und seinen Plänen und dem Druck und was man alles machen muss, ne, sondern wirklich so zu sich hin und erstmal nichts zu müssen, sondern einfach nur so gewahr sein mit sich, ganz, ja, ganz wesentlich.
Ja, und da wir gerade bei den kreativen Techniken sind, habe ich gedacht, kann man ja auch an das hier nochmal anschließen und da wieder bildhaft werden, nämlich tatsächlich in der Therapie auch mal einen Akku, also einen Schieberegler irgendwie, ne, mal nutzen und das mal, also es zum Ritual zu machen, dass man das wirklich tut am Anfang, ne? Wo ist die Batterie heute? Oder man steckt sich einen Button an. Das gibt es ja sogar teilweise auf Veranstaltungen, dass man die Social Battery hier als so einen Pin hat und einstellen kann, wie gerade die Social Battery ist und ob man gerade viel quatschen möchte oder nicht.
Toll.
Es gibt auch so Kindermalbücher zum Thema Gefühle, welches Gefühl ist es gerade und das mal ausmalen, ne? Auch für Erwachsene super gut oder mal so eine Liste mit Gefühlen und davon was auswählen. Also es kann auch sein, dass die eigenen Worte noch gar nicht reichen und dann ist man wieder beim Kreativen.
Total. Ich hatte auch bei dieser Weiterbildung kreative Techniken in der Paartherapie, fand ich auch ganz klasse, hatte die Dozentin so einen Luftballon, da konnte man dann so reinblasen, wie schlapp man sozusagen ist, oder so ein Gummiband, wie so ein Haushaltsgummi, und daran sollte man dann darstellen, wie angespannt ist man. Also sozusagen, das ist ja in der Schematherapie auch so mit dem, ist man so ein bisschen mehr auf der blauen oder auf der roten Seite, also ne, eher so dominant aggressiv oder eher unterordnend vermeidend, und das einfach wirklich ganz einfach, ne? Kann man ja mit dem Gummiband bis zum Zerreißen gespannt oder nicht, wird auf jeden Fall für einen selber erstmal klar, aber natürlich auch für die Menschen drumherum dann klar, genau, ja, wie man da gerade sitzt. Ja, sehr hilfreich. Genau, und was die Julia ja auch noch meinte, es wird ja auch ganz häufig, also ich denke auch gerade so im Arbeitskontext ja häufiger verwandt, ne, so eine Energiefass. Das male ich tatsächlich auch manchmal auf mit KlientInnen und dann, ne, was füllt das Fass mit Energie, was leert es irgendwie, was sind da die Energieräuber, und da genau, sich das bildlich vorzustellen, wie du schon vorhin sagtest, ne, das bleibt manchmal viel mehr hängen, als wenn man es nur so abstrakt und theoretisch bespricht.
Ja, also das war doch mal wieder spannend. Also für mich ist unser Podcast ja immer selber eine Fortbildung.
Total, ja, auf jeden Fall. Und das hatte ich schon
gefragt, wie bildest du dich eigentlich vor? Und dann dachte ich, oh, durch meinen eigenen Podcast.
Nee, aber wirklich. Also jetzt, ne, das ist ja so ein bisschen ähnlich, auch dies ist mal eine Doppelfolge geworden, wie unsere Folge über die Fragen, ne, also und Fragetechniken der Profis, und da war ich auch so inspiriert danach und sich dann nochmal, ja, so viele Impulse zu holen. Ich finde, da geht man auch direkt irgendwie so ganz inspiriert raus und, ah ja, jetzt muss ich doch demnächst auch nochmal wieder mehr Karten im Raum verteilen oder so, oder, genau. Ja, ich hoffe, dass man viel daraus mitnehmen konnte. Ich konnte es auf jeden Fall. Ja, kann man auch ewig zu weiter quatschen wahrscheinlich.
Ja, total. Ne? Und für die jetzt vielleicht nicht in solchen Berufen sind, wo man es anwenden kann, aber für einen selber sich zu fragen, boah, habe ich jetzt vielleicht wenn ich 50 Mal über was nachgedacht habe, vielleicht braucht es einen anderen Angang als Nachdenken oder Reden.
Ja, das stimmt. Und sowas mal auszuprobieren für sich, sich mal was so zu imaginieren, ne? Die motzende Stimme im Kopf sich mal so auszumalen und dann dahin zu setzen und zu sagen, okay, was möchtest du und was brauchst du, um jetzt mal still zu sein? Das kann auf jeden Fall, genau, auch für den Hausgebrauch möglich.
Stimmt.
Gut.
Dann wieder eine Folge rum, dann machen wir hier mal einen Punkt.
Und freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-terwil.de. Und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin. Und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmatesberlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.